Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen, brandneuen Episode von unserem Podcast in der aktuellen neuen Staffel. Hallo und herzlich willkommen. Und wie ihr schon mitbekommen habt, wenn ihr das als Video anschaut, ich werde es euch jetzt sagen, falls nicht, wir sind gerade nicht im Museum. Das war heute etwas belegt. Wir konnten da leider nicht rummanövrieren, weil unsere Brauereiführungen mittlerweile so toll und beliebt sind, also wir zugeballert werden. Deswegen, recht. Ja, wir haben ein schönes Update auch für die Brauereiführungen übrigens bekommen. Reden wir ein anderes Mal darüber. Deswegen konnten wir heute nicht im Museum sein, macht aber nichts. Wir sind jetzt dann einfach ein Haus weitergegangen und schnorren uns hier jetzt quasi platztechnisch am Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität durch und hocken hier beim Florian Lehnhardt bei Dr. Taste in seinem Büro.
Das kriegst du nicht mehr los.
Ich fürchte auch, ja.
Ja. Und hängen heute bei ihm ein bisschen ab. Deswegen gibt es auch nur ein Wasser hier an der Universität.
Ja, du sagst ja immer an dem Silicon Valley der Brauindustrie und ja. Ich meine, Wasser, bevor es durchs Sudhaus gelaufen ist, ist auch was, aber halt, weißt
du. Nee, es passt, es ist Montagvormittag Hase 10 Uhr Montagvormittag kann man schon auch mal ein Bier trinken, aber kann man halt auch mal sagen, vor allem wenn man mal zu Gast im Forschungszentrum ist, kann man es halt auch mal sein lassen. Fürs Bier trinken geht man in die Brauerei.
Ja. Ich glaube, sind wir uns einig.
Genau. Und heute haben wir mal wieder eine Episode, wo es im weiteren Sinne um Bier und Sensorik geht. Jetzt mal heute ein bisschen weniger lebensmittelchemisch, lieber Flo, sondern es geht mehr ein bisschen um das Thema Bier bewerten. Vor allem, weil wir ja auch wieder jetzt ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und zwar, ich war jetzt gerade die letzten 2,5 Wochen in den USA, war auch wieder am World Beer Cup in Philadelphia und habe dort zwei Awards abholen dürfen, und zwar Gold, World Beer Cup in Silber fürs Kristallweißbier und in Gold für Vitus. Und deswegen haben wir uns überlegt, ob wir nicht hergehen und über das Thema Beer Judging, Bierwettbewerbe oder auch Bier bewerten und das natürlich auch entsprechend ja, mit Medaillen oder mit Zahlen und Nummern zu versehen, wie das eigentlich geht und wie man das eigentlich auch verantwortlich oder wie man das verantwortungsvoll, sage ich jetzt mal so, macht, sodass es auch entsprechend immer wieder nachvollziehbar und auch fair zugeht. Und wie man das Ganze machen kann und wie man das machen sollte, reden wir heute hier ein bisschen in der Runde. Vor allem, weil hier im Forschungszentrum ja viel DLG-Prüfungen gemacht werden, auch eine sehr klassische Bierbewertung und Vergleichseinheit. Und natürlich auch reden wir ein bisschen über die Wettbewerbe, über die verschiedenen. Und ja, darum geht's heute. Ja. Und für die Videozuschauer schon mal ein kleiner Hinweis. Ja, es kann ja ein bisschen heller und dunkler werden, weil die Sonne immer wieder mal raus und nicht rauskommt und das hier nicht so optimal ist. Aber ihr werdet uns das verzeihen. Wir sind ja Brauerei und keine Videoproduktionsfirma.
Und außerdem ist die Konstanze halt nicht da, die unser Videobeauftragte ist.
Stimmt.
Und entsprechend müssen wir uns ganz schön strecken, dass wir das
überhaupt gewuppt kriegen,
genau.
Ja.
Genau.
Und vor allem bei der Konstanze, da habe ich heute einen Award mitgenommen, den wir heute hier hinten hingestellt haben, auf Flo sein Bücherregal, oberhalb des Lehrbundes für Lebensmittelchemie und die Nährwerttabellen, Nutrition Tables, aha, da Sachen gibt's gar, steht der...
Das leuchtet noch einmal aus, dann kannst du mal reinschauen.
Ja, genau, ich bin nämlich eh so chemisch, wie soll ich sagen, affin, ne? Ja, das Lebensmittelchemiebuch übrigens, das ist so einer meiner Enemies gewesen. Also das war richtig, richtig.
Aber du bist tatsächlich nicht der Einzige.
Das ist
1400 Seiten harte Kost.
Wow, ja, wirklich harte Kost. Ja, weil ich out mich jetzt mal. Ich habe keine einzige Lebensmittelchemieprüfung auf Anhieb bestanden. Ne? Die habe ich alle mehrfach geschrieben. Aber Lebensmittelchemie beherrscht man erst, wenn man es mindestens zweimal geschrieben hat. Weil sonst hat man es nicht gescheit gelernt. Weißt?
Ich habe studiert und ich beherrsche es auch noch nicht. Also,
ja, super, wenn ihr beide als
Experten auf dem Gebiet beide mit Chemie nicht so früh am Hut haben wollt. Also das ist, da muss ich einsteigen mit meinem Grundkurs 11. Klasse Chemie. Hier erkläre ich die chemische Welt, aber das machen wir nachher.
Wie ist ein Phenolring aufgebaut?
Ja, da gibt's einen Ring und da hängt der Phenol dort.
Ja, genau. Also
ja, der Flo hat so geschaut, so quasi ganz verkehrt ist es nicht. Also, ganz verkehrt. Schau, haben wir es schon. Weil ich jetzt euch so wie der jetzt. Flo, schön, dass du wieder dabei bist. Gefreut uns sehr. Du bist der Stammgast in unserem Podcast. Und der Tissi hat es gerade schon angekündigt. Die Wettbewerbe, ich werde nachher auch noch den einen oder anderen Takt dazu sagen, warum die für uns also wichtig sind. Erstmal wollte ich eigentlich mal fragen, was treibst du momentan? Also gibt es wieder irgendwas Neues aus deiner Welt? Was können wir unsere Hörer berichten?
Also erst einmal herzlichen Dank, dass es wieder klappt. Danke für die Einladung, beziehungsweise auch für die Spontanität, dass ihr dann einfach vorbeigeschaut habt. Jeder, den es interessiert, da hinten hinter mir ist tatsächlich das Museum. Das sind vielleicht 50 Meter.
Ja, 60. Also hinter dem großen Baum sieht man gleich die Brauerei. Also ich weiß nicht, ob man das im Video so sehen kann, aber genau, also man kann wirklich echt von einem Büro, schaust halt voll auf. Ja, aufs Platz, Büro vom Direktor.
Ja, genau. Ja. Ich sehe immer, wenn der da ist, was er macht. Ja.
Mit dem Fernglasl an Rechner reinschauen.
Ja. Passwörter weiß ich schon.
Ja, sehr gut, sehr gut. Nicht so schwer.
Nee, Spaß. Aber erst einmal herzlichen Glückwunsch noch zu den Awards. Ich verfolge das tatsächlich auch mit Begeisterung einerseits, aber auch ziemlich ein Respekt vor allem, dass das auch so konstant und immer wieder abläuft. Das ist echt, wenn wir später nochmal drauf kommen, echt super. Genau, was gibt's von mir Neues? Puh, sehr, sehr viel. Wir haben vor kurzem eine Publikation veröffentlicht, da geht es um Weißbealterung, das kann man sich vielleicht mal anschauen.
Weißbealterung?
Weißbealterung, genau.
Hochspannend, aha.
Ziemlich interessant, super interessante Produktkategorie, auch im Hinblick eben auf Alterung, ist ganz anders als ein helles Lagerbier zum Beispiel, wo das meiste herkommt. Das gleiche machen wir jetzt parallel für alkoholfreie Biere noch.
Ach, klasse.
Da bin ich gerade noch in der Auswertung, aber es ist super spannend.
Ja. Aber das Weißbier-Thema könnte man echt einmal auch wieder eine Episode machen, weil ich bin ja der Meinung, Weißbier reißt besser als Lagerbier.
Ist 100%
also, so. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass halt das Weißbier in Übersee vor allem, also Europa sowieso, kein Stress, also qualitativ. Und natürlich sagst du, okay, bei einem, sagen wir mal, 2- bis 3-monatigen Seetransport manchmal, wie es dahin geht. Wir haben das letzte wieder getrackt. Einen Temperaturtracker in Container gehabt Richtung Australien.
Und? Was sind die Spitzen?
Ganz spannend. Ja, aber eigentlich viel, viel besser, als man es glauben möchte.
Okay.
Weil aufgrund des hohen Gewichtes unserer Container sind wir immer im Schiffsbauch, logistisch super, gesehen. Mhm. Also in 99 von 100 Fällen packen die halt unsere Container immer in das Schiff hinein und in den Schiffsbauch. Weil das halt so schwer ist, damit dann halt einfach die schweren Sachen halt in dem Schiff drinnen sind, um Stabilität zu gewährleisten, was natürlich total nachvollziehbar ist. Und und damit haben wir eigentlich, was das betrifft, auf dem Seetransport, also dass da keinerlei Spitzen, die jetzt
irgendwie sogar eine Kühlung besorgen, vermutlich, oder?
Ja, ja. Ne, es ist halt einfach ganz normal. Also ob das so hier auf dem LKW ist oder in einem Lagerhaus steht, überhaupt null Unterschied im großen Teil. Spitzen kommen dann halt manchmal bei der Entladung, je nachdem, wo das ist, im Port, also im Hafen, wo man dann sagt, ja, okay, dann steht das mal bei der Verzollung oder so. Aber das ist auch in einem Bereich, wo ich sagen würde, schockt mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Wird natürlich unsere Logistik und Technik genauer auswerten, um das Ganze noch ein bisschen optimieren zu können, was kann man tun. Aber jetzt die lange Zeit, wo man Angst haben müsste, da hat man vielleicht einen sehr starken Temperaturinfluss oder sowas, überhaupt nicht.
Cool,
na schon, haben wir schon also was für Staffel 6. Ein Learning, wo ich mir gedacht habe, gar nicht einmal so schlecht. Und und deswegen sage ich ja, also das Weißbier, das reißt halt einfach gut, weil einfach die Leitkomponenten meiner Meinung nach weniger alterungsanfällig sind als jetzt beim Lagerbier, oder?
Ist absolut so, da kommt es vor allem dann noch auf die Phenole drauf zusammen. Die sind relativ instabil, also wenn du viel Phenol drin hast, hast du viel Abbau, logischerweise. Wenn du aber ein Ester getriebenes Bier hast, bleibt es relativ konstant tatsächlich und das maskiert noch viel. Genau. Aber wenn du magst oder wenn ihr wollt, können wir das echt in der nächsten Staffel machen.
Sehr spannend für eigenes Thema, weil ja. Das ist ja genau für uns, man weiß bei uns nach wie vor unser Flaggschiff. Also
da holen wir vielleicht die Sina noch mit dazu.
Genau.
Ja.
Dann machen wir ein ganz kleines Qualitätspanel.
Ja, gut, haben wir schon die nächste Bonus-Episode.
Mein Gott sei Dank, haben wir gleich ein Thema. Also.
Ja, spannend. Ja, cool.
Aber circle mal zurück.
Ja,
genau. Und es geht halt um was anderes.
Mhm. Ja, genau. Also das Weißbier gut reist, ist ja auch jetzt im World Beer Cup wieder mal bewiesen worden.
Perfekter Übergang.
Oh, super.
Oh. Boah.
Smooth.
Ja, unfassbar. Ein Smooth Operator huckt mir da gegenüber. Also es ist unglaublich. Aber gut, muss ich da was, ne? Meister
der Smooth Operator. Genau. Genau. Habe ich mal wieder gut hinbekommen. Na, also ich durfte auf der Craft Brewers Conference sein und allgemein Stimmung ist ein bisschen besser geworden. Mhm. Letztes Jahr war es ja wirklich ein bisschen traurig in Indianapolis, muss man schon sagen, sehr pessimistisch. Ist ein bisschen besser, ich würde nicht sagen wieder gut, aber es ist besser geworden und ja, waren auch deutlich wieder mehr Teilnehmer in Philadelphia und auch der World Beer Cup waren wieder mehr Teilnehmer. Zumindest auf der Feier. Jetzt bei den Zahlen des Wettbewerbs kann ich es nicht genau sagen. Aber ja, bei den Geschichten, also bei der Feier, das war sehr, sehr spannend. Was mir aufgefallen ist, dort immer mehr Sieger oder Preisträger aus Asien. Mhm. Also vor allem dort pusht die Craft-Beer-Szene gerade brutal. Also dort hat das jetzt gerade wirklich so einen richtigen Aufwind auch, das Thema Craft Beer in Japan, aber auch in China und Thailand, ja. Aber vor allem aus China und aus Japan waren einige Preisträger dabei. Das hat man schon letztes Jahr ein bisschen sehen können, dieses Jahr eindeutig wieder mehr. Total geil, wie die sich erfreien, also wenn die dann da sind. Also die rasten ja komplett aus, wenn die da eine Medaille oder einen Preis machen. Das war schon sehr nett mit anzusehen und auch natürlich eine tolle Bestätigung für deren Arbeit. Und ja, und wir durften auch wieder in zwei Kategorien Preise gewinnen. Silber für das Kristallweißbier und Gold für den Vitus. Wobei man da wieder sagen muss, das sind wieder unsere zwei Hauptverdächtigen, muss man ganz offen sagen. Und zwar der Vitus als unser Nummer 1. Also keiner hat so viele Preise gewonnen wie der. Und gleich dahinter kommt das Kristallweißbier. Macht sicher auch den Hintergrund, dass die Biere natürlich auch aufgrund ihrer Machart sehr charaktervoll sind und dadurch natürlich auch entsprechend rausstechen. Aber es ist natürlich eine Zach bei so einem Wettbewerb, da durch die Vorrunden oder durch den Final Table zu kommen. Denn ich selber durfte ja dreimal beim European Beer Star als Judge mitmachen, damals, wo ich noch hier in der Uni gearbeitet habe. Und das ist schon eine Arbeit. Also wer jetzt sagt, ja okay, da hier ein bisschen Bier trinken und ein bisschen bewerten, das ist schon auch Arbeit, das ist auch, braucht man viel Konzentration und man hat dann einfach einen Bock, am Abend ist dann oft noch so Hospitality und so eine Geschichte, da hast du keinen Bock mehr, also du wirst dann einfach echt kein Bier mehr trinken und kannst kein Bier mehr sehen. Und weil halt auch viel teilweise, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es ist leider so, einfach viel Schrott auch in den Vorrunden ist, das halt mal aussortiert werden muss. Also da trinkt man auch viel Bier, das halt leider nicht so toll ist. Und ja, und dahingehend ist das bei so einem Bierwettbewerb natürlich immer interessant, da durchzukommen, ja, und natürlich dann auch, ja, was zu gewinnen. Aber gehen wir mal von Anfang an, wie so ein Bierwettbewerb ausschaut und wie man da die Kategorien abgrenzt und wie bewertet man Bier singulär, vor allem auch gegen andere. Mhm. Gibt es jetzt eigentlich feste Definitionen, was ein Bierstil so haben soll, zumindest bei uns in Deutschland?
Also aus meiner Sicht kommt es immer stark darauf an, wo du einschickst, was das für ein Wettbewerb ist oder was das für ein Prüfschema ist jetzt, wenn man an die DLG denkt. Und ja, im Endeffekt sind die Vorgaben eben dann eben vom Bierstar vorgegeben oder eben von der DLG oder von den jeweiligen Wettbewerben. Und das variiert ziemlich. Und
okay.
Also aus meiner Sicht sollte man sich dort die Wettbewerbe, wo man mitmacht, eigentlich ziemlich gut aussuchen und auspicken und das tut ihr, glaube ich. Und ja, einfach genau hinterfragen, was da gefragt wird, und dann kann man sein Produkt ja dementsprechend anpassen.
Weil ihr seid ja sehr stark in der DLG-Prüfung tätig, ja, hier im Institut.
Genau, vielleicht dazu, also wir hosten.
Weil das ist ja doch ein bisschen was anderes als ein Bierwettbewerb, gell?
Total, total. Also wir hosten das als eine von zwei Stellen in Deutschland. Das eine ist die VLB in Berlin, das andere ist die TU München. Das machen wir mit dem Lehrstuhl zusammen. Und es läuft ganz, ganz anders ab wie Bierwettbewerbe auf der einen Seite, aber auch klassische Lebensmittelqualitätskontrollen, die eigentlich ja ähnlich wie die Wettbewerbe dann in einer großen Turnhalle stattfinden. Da gibt es dann von der DLG die Schinkenverkostung, da ist eine Turnhalle voll mit Schinken. Und die,
oder wie wird man da, Tschatsch? Kennst du da live? so Speckverkostung? Ja.
Ich gebe dir noch einmal die Visitenkarte.
Ja. Da hätte ich schon Bock drauf.
Das ist klar, hörst du immer und denkst, boah, geil, schönster und bester Job aller Zeiten. Aber wenn du den ganzen Tag Schinken essen musst, ja, und Formfleisch und so weiter, dann kommst du aus der Überwaschel raus.
Das glaube ich.
Das ist dann immer so ein bisschen relativ zu sehen alles. Das ist aber was in der DLG Bierverkostung anders ist. Mhm. Und das ist vielleicht auch das Schöne dran, weil du nicht, keine Ahnung, den ganzen Tag hast und super angestrengt bist und auch diese psychologischen Effekte vielleicht kennst. Keine Ahnung, wenn ich da kurz ausholen soll.
Deswegen bist du da.
Du kennst, oder ihr kennt vielleicht den psychologischen Effekt, Gerichtsurteile in den USA. Vor Mittagessen werden quasi alle negativ ausgelegt. Nach Mittagessen ist wieder die Quote genau invers, also alles wieder positiv. Mhm. Einfach weil die Richter in dem Fall, was ja vielleicht ein guter Vergleich ist, ganz anders bewerten, weil die emotional sind, weil das auch nur Menschen sind. Und wie gesagt, wenn du ein Produkt vor Mittagessen oder dann eben kurz nach dem Mittag hast, wirst du sicher zwei unterschiedliche Ergebnisse kriegen. Also das nur so als psychologischer Effekt. Und das ist das, was mir an der DLG, an dieser sehr objektiven Qualitätskontrolle, wo es nur darum geht, oder nur in Anführungszeichen, ist das Bier handwerklich beziehungsweise technisch sauber? Also hat es Fehler? Mhm. Und das beantwortet halt die DLG-Seite. Und die machen das nicht so, dass man sagt, okay, wir treffen uns jetzt in der Turnhalle und trinken den ganzen Tag Bier, sondern wir haben da sogenannte Prüfblöcke oder Prüftermine. Zweimal im Jahr findet das dann statt und da schickst du dann ein Bier ein, wir altern das künstlich und innerhalb einer Session werden 10 Biere verkostet. Das klingt jetzt viel, das ist aber nach einer halben Stunde ungefähr durch. Genau, und hast eben nicht einen ganzen Tag, wo du dann Wartezeiten hast und so weiter und vielleicht da genervt bist, sondern das ist eine halbe Stunde, da hast volle Konzentration, da kannst du dich darauf vorbereiten, auch, wie wir es ja schon gesagt haben, besten sensorischen Praxis oder halt in Regeln, nicht rauchen und so weiter vorher. Und dann ist es standardisiert und gut.
Das Thema mit der forcierten Alterung, macht es damit alle Biere auf demselben Level sind?
Genau. Okay. Genau, da gibt es zwei Ansätze, was ab und zu ein bisschen variiert. Also einerseits, du schickst ein Bier ein und wir altern das forciert. Also 4 Tage bei 40 Grad und davor nur einen Tag schütteln. Dass wir einfach nur rein die Alterungsstabilität sensorisch bewerten können. Dann gibt es aber noch einen zweiten Fall, wo die Brauereien quasi selbst nochmal das gleiche Bier 4 Wochen später einschicken. Und da geht es natürlich einerseits um Alterung, andererseits aber um Konstanz quasi in der Herstellung, weil es eine andere Charge sein muss. Genau, hast da den zweiten Effekt nochmal mit drin. Genau, und dann wird in der DLG, wie du es angesprochen hast, wird sensorisch verkostet, aber es wird eine CTA mitgemacht, also Laboranalysen. Da geht es dann vor allem um Trübung, Schaum und so physikalische Parameter, Alkohol, wie gut ist das getroffen. Und genau, im Endeffekt ist es eine sehr, also wenn man es negativ sehen will, langweilige Verkostung, weil es einfach nur durchgecheckt wird, Fehler, 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 Fehler. Genau, das machen dann 10 Personen. Und dann ermittelt sich daraus ein Ergebnis. Mhm. Und am Ende hast du halt Zahlen und harte Fakten, mehr oder weniger, die sich dann schon auch von Bierwettbewerben im Allgemeinen unterscheiden können. Also
DLG ist sowas wie der Crash-Test unter den Bieren. Mhm. Da wird nach Fehlern und Schwachstellen gesucht. Und wenn keine sind, kriegst du eine Note 1 und der Dummy überlebt. Ohne aber zu sagen, wie schön ist das Auto oder wie stark ist das Auto oder wie schnell oder wie stilecht oder wie was auch immer, sondern es geht nur um
handwerkliche Sauberkeit.
Genau. Ist es gut verarbeitet, ist es sicher.
Also wenn du jetzt ein vielleicht bayerisches Helles hast, dann darf das kein wahrnehmbares Diacetyl haben. Da ist natürlich ein bisschen Unschärfe von den Verkostern drin, wie sensitiv sind die quasi drauf, aber das wäre ein Fehler. Während im Bierstar oder woanders in einem Bierwettbewerb, da geht es ja nicht um, okay, Fehler ja oder nein, sondern es geht darum, wie ansprechend ist das Bier, wie gut ist der Stil getroffen. Und da würde man schon mal wahrscheinlich ein Auge zudrücken und je nachdem, in welchem Flight du dann bist, kommt es gut oder halt schlecht raus.
Ja, und das ist ja dann auch oft immer Interpretation der Judges, ja, und auch kultureller Hintergrund der Judges. Das habe ich gemerkt als Judge bei den Wettbewerben. Mhm. Aber wenn ich auch immer wieder so mit Judges spreche, also jetzt zum Beispiel habe ich wieder ein paar der Leute getroffen, die am World Beer Cup gejudged haben. Mhm. Auch die Jahre davor. Ich meine, das sind ja teilweise auch Leute hier aus der Branche, die man auch durchaus kennt.
Absolut. Richtige Experten und, mit
dabei. Ja, also zum Beispiel heuer dabei war der Florian Schül von der HVG, der Folgeleiter der Forschungsbrauerei hier in Weinstephan. Mhm. Viele mehr aus den diversen Fachbereichen. Und das ist schon wieder immer interessant, weil was man da durchaus und sehr oft hört, ist die Tatsache, dass man sich dann auch in den Diskussionen am Tisch durchsetzen muss. Also man muss sich das so vorstellen, bei so einem Bierwettbewerb, man hat da einen Tisch, da sitzen immer eine ungerade Anzahl an Leuten oder manchmal auch eine gerade. Und die sind aber alle mit verschiedenen Hintergründen. Also da sitzen jetzt nicht nur Braumeister, da sitzen jetzt nicht nur Techniker, sondern auch teilweise Journalisten oder auch Gastronomen durchaus und Leute halt einfach aus dem Bierumfeld, die damit zu tun haben, was eigentlich meiner Meinung nach ganz schön ist. Es sind alles bierfähige Personen, sei es aus Ausbildung oder sei es aus Berufswegen. Aber sie bilden halt einfach einen schönen Querschnitt der Gesellschaft ab, ja, wenn es um bieraffine Personen geht. Das muss aber natürlich vom Veranstalter auch schon sehr gut, sag ich mal jetzt, organisiert sein, dass das immer ein schöner Mix ist. Und dann hast du natürlich die vielen kulturellen Hintergründe. Also beim World Beer Cup haben sie jetzt gesagt, keine Ahnung, wie viele verschiedene Nationen da jetzt dabei waren und so weiter. Aber da ist natürlich auch der kulturelle Hintergrund sehr wichtig, weil ein deutsches Bier natürlich dann auch entsprechend mit dem deutschen kulturellen Hintergrund auch bewertet werden sollte. Und das ist etwas, was ich heuer wieder ein paar Mal gehört habe, dass dann, wenn es um Munich Style Helles geht zum Beispiel oder auch beim Weißbier-Thema, wenn da dann zum Beispiel, was weiß ich, Einreichung war von einer US-Craft-Bier-Brauerei, die in South German Style Weizen machen und das dann halt sehr, sehr hopfig war, dass man sagen muss, ja, ist ein gutes Bier und das hat Charakter, mhm, und das ist hopfig und das ist toll und alles schön, aber es ist halt einfach nicht in Style. Es hat halt einfach keinen South German Style Weißbier-Charakter, weil einfach ein South German Style Weißbier ist nicht hopfig. Mhm. Period.
Wäre das aus deiner Sicht so überhaupt möglich, dass man diese kulturellen, ja, ich mag es jetzt nicht Probleme nennen, aber die kulturellen Unterschiede überhaupt berücksichtigen kann? Weil wenn ich mir überlege, das sind, ja, also beim World Beer Cup, glaube ich, waren jetzt fast 2000 eingereichte Biere, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Ist es überhaupt möglich, dass ich hier diese kulturellen Unterschiede alle abdecke oder wird es irgendwann auch zu kleinteilig? Weil wir reden ja jetzt auch schon darüber, dass wir teilweise sehr, sehr viele Kategorien haben. Mhm. Wie siehst du das?
Also aus meiner Sicht ist es schon möglich, durch Schulung halt, aber praktisch dann vermutlich nicht umsetzbar, einfach weil es zu kleinteilig wird, wie du sagst. Und schul mal 2000 Leute irgendwie auf Diacetyl, das schaffst du ja nicht. Und wie sich dann das Diacetyl in den unterschiedlichen Bierstilen ausprägt, ob das dann akzeptabel ist oder nicht, das ist aus meiner Sicht dann in der Praxis schwer umzusetzen. Aber im Endeffekt das, was der Tissi gesagt hat, da kommt es halt auf die Veranstalter dann an, die dafür eigentlich ja Sorge tragen müssen, dass die Qualität da stimmt. Und wie du sagst, da sind super Experten mit dabei, aber halt leider auch nicht jeder.
Ja, und da muss man auch ein bisschen sagen, bei diesen internationalen Wettbewerben, deswegen muss ich persönlich auch sagen, nicht nur weil ich die Erfahrung durch das Judge gehabt habe, sondern auch aufgrund dieser Sache sehe ich den European Beer Star, zumindest was deutsche Stile betrifft, ist als den etwas hochwertigeren Wettbewerb an, da er einfach eine entsprechende Qualität an Verkostern hat, weil er in Deutschland stattfindet, die entsprechend den deutschen Stilen und der deutschen Bierkultur einfach mehr gewahr sind, sagen wir es mal so. Ja, die halt dann mal sagen, also ich kann mich noch erinnern, da war ich mit dem Andi Gahr auf dem Tisch beim European Beer Star, Leiter der
Super Typ,
Forschungsbrauerei da in St. Johann. Und super Typ, und da war auch helles Vorrunde oder Mittelrunde. Also man muss sich ja vorstellen, da werden ja hunderte Biere eingereicht und dann gibt es halt Vorrunden und dann hast du da 10 helle am Tisch und dann schickst du 5 weiter und 5 sind raus, ne? Und da, am Anfang tust du nur Bögen ausfüllen und dann wird das ausgewertet, okay, wer hat halt die höchsten Punkte und die kommen weiter. Und am Final Table dann oder Halbfinale schickst du dann nur noch eine fixe Anzahl weiter. Da sagst du, okay, Halbfinale sind, was weiß ich, 8 Biere, 4 dürfen ins Finale. Und dann sagst du, die 4 müssen weiter, weil die sind Medaillenkandidaten. Da füllst du dann keine Bögen mehr aus mit Punkten, sondern da sagst du, okay, das sind Medaillenkandidaten, weil es auch darum gehen soll, spezielle Charakteristika ein bisschen rauszufinden. Wie du sagst, ja, das kann ein leichter Dia drinnen sein, aber eigentlich gibt es dem Bier eine schöne runde Würze und ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, da muss man halt natürlich in die Kategorie einschauen. Ist ein Diazidil erwünscht? Und wenn das jetzt ein fränkischer Stil ist oder wenn das böhmischer Stil ist, kann man sagen, ja, da gehört es ja auch rein übrigens. Da kann das dort sein. Und wenn das halt jetzt South German Style ist, dann sagst du halt so, nee, das sollte eigentlich nicht sein. Das ist ein Knockout-Kriterium. Und da kann ich mich noch erinnern, hat der Andi Gahr damals gesagt, ja, hat man helles. Und da hat er gemeint, das ist schön hopfig gewesen. Wir haben vermutet, es war vielleicht sogar irgendwie ein Whirlpool oder eine Goldhopfung dabei. War aber richtig feines Bier. Mhm. Also es war lecker, das war Charakter gehabt, hat eine richtig feine, blumige Hopfennote gehabt. Nicht so Zitrus, sondern eher mehr so blumig und so, ich sage immer Bergwiese, gell? Ja, so Heidewiese. Es war wirklich fein, aber da hat man gesagt, nein, das ist kein Münchner helles. Mhm. Das ist da einfach uncharakteristisch dafür. Ist ein super Bier, ja. Nicht falsch verstehen, aber es ist kein Münchner Helles, ja, so wie der Stil verstanden werden soll. Und deswegen haben wir es halt rausgetan. Aber damals hat dann, kann ich mich erinnern, hat der Andi ja stark dafür plädiert, dass er dann so sagt, ja, macht's doch halt eine Kategorie für so moderne Interpretationen oder für solche Biere. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, beim Bier ist das so Modern Helles oder sowas, als Kategorie, wo man dann sowas einreichen kann. Finde ich super, kehrt abgebildet, ist ganz wichtig. Aber da waren wir dann auch, da war dann ein starker Fürsprecher, der dann halt auch gesagt hat, so, ja, da mal so nicht weiter. Ja.
Wenn ich die Logik jetzt einmal weiterspinne, wäre es dann jetzt sinnvoller, man würde Stilwettbewerbe einführen? Also so, wenn ich jetzt sage, wir haben gerade über das Thema Schulung geredet. Mhm. Also wenn du sagst, natürlich, man kann nicht alle gleich auf einem gleichen Stand schulen, sage ich jetzt mal. Wäre es dann nicht sinnvoll, Tizzy, du sagst gerade, European Beer Star findet in Deutschland statt, hast deutsche Experten, die deutschen Bierstile natürlich anders zumindest bewerten können. Mehr, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt in den USA dafür aber den Craft Beer Wettbewerb oder den wird entsprechend, Flo.
Ja, du brauchst aber eine gewisse Wettbewerbsgröße, damit sich der halt am monetär rentiert. Und aber deswegen, ich mein, ist das schwierig abbildbar, weil dann hast du irgendwann keinen wirtschaftlichen Faktor mehr.
Naja, aber gut, wenn ich mir jetzt anschaue, dass irgendwie 2000 Biere eingereicht werden beim World Beer Cup, da sind ja verschiedenste Arten dabei. Also, ich weiß nicht.
Die Herausforderung müsste sein, dass sich die Veranstalter weniger um die Sache über Stile oder Kategorien den Kopf zu brechen. Die müssen halt gescheit definiert sein. Davon gehen wir jetzt mal aus, dass das so ist. Ja. Die müssen gescheit definiert sein, aber die Verantwortung des Veranstalters liegt meiner Meinung nach darin, zu schauen, hey, habe ich auch genug Leute, die fähig sind, die zu beurteilen aus professioneller, technischer und kultureller Perspektive. Und ja, dann muss ich die Tische so einteilen. Beim Bierstar konnte ich mich erinnern, beim Anmeldeformular gab es dann etwas, wo du sagst, okay, fühlst du dich besonders wohl? Und habe ich halt natürlich alle deutschen Stile angekreuzt oder zumindest fast alle. Ja, also sowas wie Gose oder sowas habe ich da nicht gemacht, weil da kenne ich mich einfach nicht aus. Und dann kannst du auch ankreuzen, etwas, wo du überhaupt nicht firm bist oder wo du Ding. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, belgisches Stile, keine Ahnung. Ja, ja. Für mich ein böhmisches Dorf, weg damit. Ja, ja. Auch sowas wie Honey Beer oder Barrel Aged, ja, okay, oder sowas. Habe ich gesagt, ja, kenne ich mich nicht aus.
Sonderfälle.
Das, dann ist das für dich ein Knockout und dann wirst du da auch nicht eingesetzt. Ja, ja? Okay. Da glaube ich, das sollte sich der Veranstalter ein bisschen mehr darauf konzentrieren, das zu tun. Und wenn zum Beispiel dann böhmische Stile sind, also tschechische Czech-Style-Biere, wenn Craft-Biere etc., zum Beispiel jetzt US-Style, Amber Ale, was auch immer, oder auch die German-Style-Biere, dann sollten da zumindest in jedem Tisch, wo die Stile durchgehen, aber auch Experten aus den Ländern dort sitzen. Ja, und man sie gegebenenfalls auch zum entsprechenden Table Captain machen, weil das ist dann auch nochmal so eine Sache. Es gibt dann halt auf jedem Tisch dann einen Table Captain, der dann halt das Ganze so ein bisschen organisiert, damit man den Zeitplan einhält, damit man das halt macht, dass halt auch Abstimmungen, Diskussionen am Tisch entsprechend gesittet ablaufen. Und der hat dann auch teilweise so eine Art, wie soll ich sagen, Entscheidungswildcard, ne? Also wenn unentschieden ist oder man sich nicht einigen kann, dass der dann halt sagen kann, ja, okay, und da wird halt jetzt eine Executive Decision getroffen und das kommt halt jetzt so weiter, ja. Und das muss man dann halt, glaube ich, da ein bisschen besser machen, und ich höre immer wieder Geschichten, dass es durchaus wichtig ist, zumindest aus der Perspektive als deutsche Brauerei, dass da deutsche Verkoster mit am Tisch sitzen, weil es sonst einfach sehr, sehr schnell schwierig wird, weil immer wieder das Thema aufkommt. Ja, und dann kommt da der amerikanische Craft Beer Braumeister, der sitzt da und hat das, ja, was weiß ich, super hopfige, hopfengestopfte Helle, und der feiert das natürlich. Ja, klar, weil seiner Brauideologie entspricht und seiner Kultur und seinen Backgrounds, legitim und sicher auch ein geiles Bier, ist halt aber einfach nur kein repräsentativer Vertreter für Munich-Style Helles, wenn es darum geht, einen Stil so zu repräsentieren, wie er kulturell gewachsen ist.
Wie oft, Flo, kommt es vor, dass man so am Tisch sitzt und in einer Diskussion steckt, wo man sich denkt, Alter, du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Also ohne einen Wettbewerb zu nennen, ohne den bestimmten Kollegen oder die Kollegin zu nennen, wie oft kommt das vor?
Kann ich dir leider so nicht beantworten, weil ich ja ganz selten in solchen Wettbewerben sitze. Ich kann das aus DLG-Sicht aber sagen, da kommt es nämlich quasi nie vor. Ja. Also das sind dann Edge-Cases, wo man halt dann, wo die Bewertungen zu weit auseinandergehen. In so einem Fall wird die Probe dann einfach nochmal verkostet, nochmal anonym, natürlich alles anonym, ein bisschen blind, und wieder mit 10 Verkostern.
Also DLG sind ausschließlich Profis.
Genau. Also um DLG-verkostet zu sein, musst du die Prüfung bestanden haben. Das erfordert erst einmal natürlich, hier angestellt zu sein an der TUM. Dann erfordert es ein langes Training davor, und dieses Training musst du in einer Prüfung ablegen.
Und du musst ja regelmäßig DLG-Verkostungen machen, damit du die Lizenz behältst.
Gell? Genau. Und also du musst aktiv in den DLG-Verkostungen teilnehmen und aktiv noch die wöchentlichen Schulungen mitmachen. Das ist nicht so ein hartes Kriterium, aber das wird sehr, sehr gerne gesehen. Und was wir dann noch haben, ist, dass wir uns zweimal im Jahr abgleichen mit der Gegenstelle, dass die Berliner und die Münchner quasi auch gleich verkosten. Das heißt, da werden Proben...
Also, dass ihr euch gegenseitig überprüft,
so nach dem Motto. Genau. Das heißt, wir schicken dann Proben nach Berlin, Berlin schickt Proben zu uns, und da darf es keine Unterschiede geben. Und wenn, dann wird halt nochmal angeordnet, hey, ihr müsst weiter schulen, ihr müsst euch diesen Bierstil besser anschauen, hier haben wir ein Problem, vielleicht auch, wie es jetzt bei Craft-Bieren und alkoholfreien Bieren dann aber, da müssen wir, also die DLG, dann weitere Definitionen und Vorgaben machen und da einfach mehr harmonisieren. Weil das ist natürlich das Schlimmste am Ende des Tages. Du als Brauerei weißt genau, ah, okay, wenn ich das da hinschicke, dann kriege ich die Medaille, oder wenn ich es da hinschicke, dann kriege ich sie nicht.
Das soll nicht. Natürlich auch nicht sein, ja.
Genau, es soll natürlich nicht so sein, und es ist auch nicht so.
Es ist ja, also wenn ihr, das ist natürlich klar, dass ich als DLG, wenn ihr eine DLG-Prüfung habt, dass ich das natürlich nicht in diesem großen Stil eines Bierwettbewerbs durchziehen kann, weil ich ja schon gar nicht bei allen Menschen diese Qualifikation habe.
Ja, genau.
Was natürlich auf der anderen Seite aber sehr wertig macht. Also
voll.
Wenn ich da natürlich gut bestehe, dann kann ich mir was darauf einbilden.
Voll. Also wahrscheinlich haben wir in Freising und der TUM haben wir so 30 zertifizierte Verkoster auf beiden Einheiten, vielleicht 35, das weiß ich jetzt nicht genau. Und in Berlin ein bisschen weniger, um die 20 vermutlich. Und das ist schon der Pool an Verkostern, die du hast. Bei dem Bierwett.
Entschuldigung, was ist die beim Verkoster, abgesehen, dass er die Prüfung machen muss? Ich habe es ja damals an der Uni auch gemacht, die Sachverständigenprüfung und dann die DLG-Prüfung. Habe aber dann natürlich nie weiter das gemacht, weil ich dann entfleucht bin. aber was sind die Anforderungen an einen Verkoster, abgesehen jetzt von den technischen, also wie bereitet man sich auf so einen Verkostungstag vor?
Im Endeffekt ist das erste Mal ein ganz normaler Arbeitstag, weil diese Verkostungen fast täglich stattfinden. Und du kommst her, hast deinen Zeitslot von zum Beispiel vormittags 10 bis 10.30 Uhr oder 10 bis 11, je nachdem. Und du machst das ganz normal und dann musst dich an die sensorischen Regeln halten. Also am besten keine Stunde, keinen Kaffee davor, nicht besonders hungrig sein, kein Parfüm, kein Rauchen und, und. Das sind so die Klassiker. Das, wenn du das regelmäßig machst, ist das einfach in deinem Alltag mit dabei. Dann ist es die Vorbereitung und dann gehst du quasi in die Kabine. Das ist dann so ein Quadratmeter mehr oder weniger für dich, wo du ein Tablet hast, da trägst du deine Werte ein und die Proben, jeweils alte und frische Probe, also A- und B-Probe wird es dann genannt, steht ganz anonym vor dir. Du weißt nicht, was ist alt, was ist frisch, sondern bewertest die Biere unabhängig voneinander. Nach diesem DLG-Schema, wo es dann rein um Fehler geht. Und dann ist zum Beispiel Oxidation, Alterung ist dann Abwertungsgrund oder einer der häufigsten Abwertungsgründe. Da musst du nur sagen, was ist A, was ist B. Und also A- und B-Probe, alt und frisch. Und das fließt dann auch in die Bewertung mit ein. Und da gibt es ja ganz oft den Fall, dass zum Beispiel die alte Probe auch besser bewertet wird wie die frische Probe. Und das ist dann natürlich ein Zeichen für super Biere.
Also ach die, so meinst du, okay. Genau. Okay, got it, ja.
Genau.
Das war mir jetzt nicht bewusst, echt.
Schauen. Wenn du sagst, du gehst in der Kabine, ist das dann, wir haben es in einem früheren Podcast mit dir auch schon mal besprochen, dass deine anderen Sinne ausgeschaltet werden, sage ich jetzt mal, also dass du auch abdunkelt ist und so weiter. Ist das so oder ist das in dem Fall dann nicht so?
Genau, ist anders wie hier in dem Raum jetzt und da geht es darum, dass du keinen Tageslichteinfluss hast zum Beispiel. Wie gesagt, du hast deine Kabine, du machst die 10 Proben nacheinander durch oder 10 Doppelproben, ruhig, konzentriert, ohne Ablenkung. Also wenn du ein Handy mit dabei hast, ist es auf Stumm. So Dinge halt. Also nicht mit den Gläsern umeinander hauen, sondern ruhig und
Prüfungsatmosphäre.
Prüfungsatmosphäre, genau. Nicht mit den Nachbarn reden, das ist auch ganz klar.
Ja,
nicht einsagen.
Aufstände zwischendrin. Ja,
und dann abschauen, was machen
die? Ja, genau, ja, nicht spicken bei sowas. Nein, aber wie wichtig ist da diese ordentliche Vorbereitung? Also weil das ist ja schon, für die ist natürlich Alltag, für jeden, der zertifiziert ist, sage ich jetzt mal, ist Alltag. Aber wenn wir dann wieder diesen Spagat zum Wettbewerb machen, man hat ja eine gewisse Varianz drin, weil der eine hat am Vortag vielleicht das Hospitality-Event mitgenommen, wo es vielleicht ein bisschen später geworden ist, muss aber am nächsten Tag in der Früh um 8 Uhr wieder Biere verkosten. Der hat natürlich ein ganz anderes Geschmacksempfinden wie jemand, der sich jetzt ordentlich darauf vorbereitet. Also
ganz klar.
Wie entscheidend ist sowas?
Super entscheidend, ganz klar. Ich glaube aber, dass die meisten Verkoster, die sich dann Zeit nehmen und zum Beispiel den Bier dann mitmachen, dass die sich dem auch bewusst sind, was da an Verantwortung dahinter steht. Und ich glaube, da gehen die meisten schon relativ professionell damit um. Natürlich gibt es aber in allen Fällen mal jemanden, der es ernster nimmt oder einer, der es ein bisschen lockerer nimmt. Aber ich glaube, da ist die Qualität, je nach Wettbewerb, durchwegs schon recht hoch.
Also man braucht sich als Brauerei dann auch nicht ärgern, weil man wird sowieso nicht erfahren, in welchem Panel man drin war. Aber diese Vorbereitung, also das ist für mich ist das ganz spannend, weil ich meine, wenn ihr jetzt anschaut, vor 5 Jahren haben wir unseren ersten Podcast miteinander gemacht, wo ich an dieses Sensorik-Thema ja ein bisschen unbedarft und rohgegangen bin. In der Zwischenzeit habe ich natürlich das ein oder andere gelernt, auch durch diese Zeit, dass im Endeffekt mein Anfangsverständnis war immer, schauen, riechen, schmecken. Und jetzt, wenn man dann sieht, was eigentlich hinter einer ordentlichen Verkostung alles steckt, wie komplex das alles ist, welche Schemata angelegt werden können, dann wird einem bewusst, warum das Ganze eigentlich Wissenschaft ist. Und warum das gar nicht geht, das in dieser Komplexität bei so einem Wettbewerb abzubilden. Also ich glaube, das muss einem klar sein, dass das nicht möglich ist, dass man sagt, man setzt jetzt dieselben Maßstäbe, die man bei einer extrem professionellen Verkostung umsetzt, dieselben Maßstäbe an einen Wettbewerb. Also man muss sich bewusst sein, dass da immer ein gewisser Spielraum drin ist.
Ja, also mir gefällt jetzt ich will mir jetzt nicht selber loben, aber mir gefällt jetzt dieser Vergleich mit dem Autotesten immer besser. Das eine, ja, dieses Crashtest, das ist unter Laborbedingungen, das ist professionell, das sind nur Experten, die schauen sich das an. ist das Auto einfach sicher und ist es gut verarbeitet, ja oder nein? Und wenn ja, wo sind Fehler? Ja, aber es geht nicht darum, ist das Auto schön, ist es schick, ist es komfortabel oder sonst irgendetwas. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Also die hedonistische Wertung, wie du es ja ganz nett immer in der Sensorik sagst, also dieses Consumer Acceptance, dieses hat das Charakter oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle bei dem Test.
Das schwierige Wort Drinkability halt.
Ja, genau, spielt überhaupt keine Rolle bei dem Test, sondern es ist nur, passt oder passt nicht. Und dann hast du dasselbe bei diesen Autotests, ne? Das ist einfach nur, ist das Auto fehlerfrei, unsicher, ja oder nein. Und das andere sind dann diese, was ist wie vom Motormagazin oder sowas, ne? Wo dann halt auch mehrere Leute die Autos testen und da geht es dann auch um Verarbeitung, aber da geht es dann auch, wie fühlt sich's an, weißt, wie ist die
Meinungen
das Design und wie fein sitzt man in die Stühle drinnen und so weiter, ne? Das ist dann vielleicht jetzt kein in der Laborbedingungen gemachter Aspekt, aber halt einfach ein lebensnaher Aspekt.
Das ist ja. Aber genau bei dem Thema, weil das ist
das nämlich, bilden, glaube ich, die Wettbewerbe ab.
Auf das wollte ich auch gründen. Also wenn du sagst, das eine ist mehr für die Hersteller und das andere ist mehr für den Verbraucher. Weil wenn ich, und jetzt mag ich das kurz einfließen lassen, was ich eigentlich mitgebracht habe.
Stimmt, du hast uns das mitgebracht.
Ja, weil wir da eine schöne Statistik dabei, wie viele Brauereien denn jährlich weltweit an Wettbewerben teilnehmen.
Okay, der Anton hat uns jetzt was mitgebracht. Ja, wie viele Brauereien
nehmen wir? Schätzfrage jetzt.
Ja, genau, die Schätzfrage.
Im Prozent oder was?
Nein, absolute Zahl. Absolute Zahl und ich sage jetzt mal Doppelteilnahmen, schließen wir mal mit ein.
Oh, schließen wir mit ein. Also, zack, bumm, sind wir bei 2.222,
Flo.
Immer 15.000 draus.
15.000. Der Flo ist näher dran. Oh. Also es sind tatsächlich, wenn man Doppelteilnahmen einschließt, dann sind wir bei knapp über 10.000 Brauereien,
die
jährlich an Wettbewerben teilnehmen. Und das zeigt halt für mich dann, wie wichtig diese Wettbewerbe sind, auch um so eine Standortbestimmung zu kriegen.
Mhm. Ja.
Und da sind wir bei dem Punkt. Also ich meine, wir haben ja auf unserem kleinen Zettelchen auch noch das Thema PR und Marketing mit drauf. Mhm. Als Brauerei an einem Wettbewerb teilzunehmen, ist natürlich schön, wenn man sagen kann, ja, bestätigt die Qualität, aber man kann das Ganze natürlich nach außen transportieren. Voll. Wenn ich jetzt, wie du sagst, einen Fehler, die Fehler im Bier analysieren kann, und wenn ich aber nach außen trage, ja, unser Helles, da schmeckst du übrigens
gut. Wir haben einen Plätzchen gemacht.
Ja, so wird es aber tatsächlich von der DLG-Seite zumindest auch nicht gemacht, sondern die geben ja Medaillen.
Klar.
Und eine Goldmedaille, wenn du DLG-Gold hast, das bedeutet schon auch was. Das klar. Muss man sehr bewusst sein. Klar.
Aber ich sage, in der Kommunikation ist es halt griffiger und deswegen das Medaillenthema ist halt einfach griffig für einen Verbraucher, wenn er sagt, eine Goldmedaille, natürlich, da kann er was damit anfangen, Gold, Silber, Bronze. Wenn ich jetzt aber sage, wie gesagt, also ich rede jetzt immer aus der Sicht der Kommunikation, natürlich hat der Endkunde in den allermeisten Fällen hat er das Wort Diacetyl noch nie gehört.
Natürlich,
ja. Wenn ich jetzt dem sage, hey, unser Helles, da schmeckst du kein bisschen Diacetyl raus, dann wird sich der Verbraucher denken, ja, das ist schön, aber was ist das überhaupt?
Ja, kann er damit was sagen. Ja, aber du sagst ja, das ist ein fehlerfreies Produkt.
Genau, es kommt immer auf die Art der Kommunikation drauf. Ja. Und, aber auch fehlerfreies Produkt, sage ich jetzt einmal aus Marketing-Sicht, das klingt jetzt nicht unbedingt sexy, weil wenn ich am Markt bin und da steht drauf, Rein Stefaner, ein fehlerfreies Produkt.
Das ist echt nicht sehr hot, gell?
Dann denkt sich der Kunde, ja, irgendwie erwarte ich das auch, dass das
fehlerfrei
ist, wenn es da verkauft wird.
What the heck? Ja, also, was ist mit euch los?
Ja, super. Toll, dass ihr euren Job macht. Also, ja. aber wenn da jetzt draufsteht, was weiß ich,
Weltbestes. So wie wenn Audi sagt, so, wir haben Gold im ADAC Crash Test.
Ja.
Super. Also, ihr macht basically euren Job, dass ihr niemanden umbringt mit eurem Produkt. Stark.
Ja. Mein Auto hat 4 Reifen. Ja.
Und 5. im Kofferraum.
Ja, 5. im Kofferraum.
Da sparen sie ja auch mittlerweile. Ja, jetzt kriegst du nur so ein Reifenreparaturkit. Ja, genau. So ein Schmarrn. Ja,
die Sparmaßnahmen, die nehmen absurde Züge. Ja. Nein, aber das meine ich. Und dann ist natürlich beim Verbraucher, ist das natürlich, wenn da draufsteht, was er sieht, wenn wir es vor 3 Jahren gehabt haben, das weltbeste Weißbier, unser dunkles Hefeweißbier. Da hast du natürlich, das ist griffig. Da kann man sich was darunter vorstellen. Man kann es googeln.
Das macht natürlich auch nicht jeder das weltbeste Weißbier.
Das ist klar.
Das kann nicht eine Brauerei ausloben und ein kleiner Mittelständler, der sich das auch nicht leisten kann. Absolut. der braucht ja da was.
Absolut. Und deswegen sage ich, wie wertvoll das ist. Und das, dafür spricht auch die Zahl von rund 10.000 Brauereien, die jährlich an so Wettbewerben
teilnehmen.
Weil da sind ja Teilnehmer aus unterschiedlichsten Schichten dabei, vom kleinen Craftbrauer bis hin zum Konzern. Ja. Also das heißt, die Wichtigkeit dieser Wettbewerbe ist in der Branche durch die Bank unbestritten. Und das muss man sich schon mal bei aller Diskussion macht, man kann natürlich unterscheiden, wie du eingangs auch gesagt hast, Flo, man muss ja die Wettbewerbe schon auch raussuchen. Ja, für den einen oder anderen Brauer ist möglicherweise ein anderer Wettbewerb wichtiger wie für uns. Für uns ist dafür, was weiß ich, der World Beer Cup wichtiger.
Ja, und eine Marktentscheidung. Vor allem, man muss auch von der Professionalität da ein bisschen hergehen. Ich meine, es gibt dann Bier-Challenges, Bierwettbewerbe, das und das. Das ist gut, wenn die Leute das machen, vor allem für ein regionaleres Publikum oder für einen regionaleren Geschmack.
Absolut.
Muss ich auch ganz offen sagen, dass man jetzt zum Beispiel für ein Beispiel die Belgian Beer Challenge oder die Brussels Beer Challenge, die sehr, sehr wichtig ist für den belgischen Markt und vor allem die auch natürlich das Nonplusultra wahrscheinlich für belgische Stile sind. Da willst du wahrscheinlich gewinnen, wenn du Belgian Style Biere machst. Hat jetzt dann für uns aber in dem Sinne, weil es halt einfach eher nur regionale Bedeutung hat, aber vor allem auch, weil das halt eher auf eine andere Biergruppe oder Konsumentengruppe fokussiert ist. Und ich glaube, das sind jetzt eher die großen Wettbewerbe, die auch eine große Anzahl an Diversitäten in den Judges hat, also wo eine breite, diverse Gruppe an Judges sind, wie World Beer Cup, World Beer Awards und European Beer Star. Und natürlich auch der Australian Beer Award, die sind sicher ganz interessant für uns, weil sie auch groß genug sind, damit sie entsprechend professionelles Bild haben, weil sie entsprechend organisiert sind. Und was mir an denen sehr gut gefällt, aus kommunikativer, aber auch aus bewertender Sicht, ist halt das olympische Prinzip. Weißt, dass du halt sagst, okay, pass auf, du hast auch Gold, auch Silber, auch Bronzemedaille, ja, was in einem Wettbewerb Sinn macht, ja, bei einer so einer Sache wie bei einer Qualitätsüberprüfung, was ich jetzt die DLG sehen würde, halt eher weniger. Weil da kann es jetzt sein, dass es nur eine Goldmedaille gibt, weil es gibt halt viele fehlerfreie und handwerklich stark gemachte Biere. Ja. Also deswegen muss ich da schon sagen, sind das die vier ganz interessant für uns und vor allem, weil es kommunikativ zu sagen kannst, du bist der Einzige, der in der Kategorie Gold hat oder Silber oder Bronze. Und das wertet dann auch ein bisschen Silber und Bronze auf. Ja, weil das ist wie bei Olympia. Ich meine, wie gesagt, so stell dir vor, es würde halt 25 Gold gewinnen, weil halt alle, was weiß ich, eine gewisse Leistung haben, dann bist du einer von 17 Bronze gewinnen, dann sagen die Leute so, ja toll, ne? Schön. Hast du es geschafft, den Marathon unter 2,30 zu beenden, bist in der Kategorie von Bronze. Ja, aber wenn es halt nur eine gibt, dann wertet das halt schon auch auf.
Das ist ja was die World Beer Awards, finde ich, mittlerweile ganz gut kapiert haben, weil da ist es ja so, dass man es mehrere Goldmedaillen gibt pro Kategorie, aber dann steigst du eine Kategorie auf, dann kommst du wieder in eine übergeordnete Kategorie und dann gibt es ja 2-3 Runden, bis du tatsächlich dann
so Country-Winner und Overall und so weiter.
Genau, und so wertet das Ganze dann wieder auf. Du kriegst quasi grundsätzlich, wenn du ein gutes Bier hast, deine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille, steigst aber natürlich nur auf, wenn du in deinem Land
besonders gut
bist, dann steigst du halt in den internationalen
Vergleich. Oder du gewinnst Overall Wheat Beer oder gewinnst Overall Beer.
Da haben wir eben unser weltbestes Weißbier vor 3 Jahren gewonnen mit dem dunklen Weißbier, weil das halt erstmal in seinem Stil und in seinem Land gewonnen hat, dann in seinem Stil übergeordnet und dann irgendwann eben in dieser Kategorie Weißbiere weltweit gekommen ist.
Genau.
Und dann quasi in dieser
Kategorie. Quasi wie im Pokal. Ne?
Champions League.
Ja.
Klassisches Ligensystem sozusagen.
Ja, genau. Ja, macht
das
Sinn.
Wir haben uns in der Bundesliga für die Champions League qualifiziert und dann die Champions League gewonnen.
Ja, genau. Ja. Und das, macht auch voll Sinn.
Genau. Und so kannst du aber dann auch diese Wettbewerbe aufwerten, wo du mehrere Medaillen verteilst. Und
ja,
natürlich, genau. Natürlich freust du dich dann auch, wenn du in deinem Land einmal Silber kriegst oder so, weil... Ja,
klar. Und wenn du halt Germany Silber hast im Weißbier, dann ist das halt schon nicht so schlecht, weil es gibt halt viele gute Weißbierbrauer in Deutschland.
Ne? Und es gibt bei so einem Wettbewerb ja immer genügend Brauereien, die ja auch nichts gewinnen. Muss man ja auch sagen. Das heißt, nur weil man dann so ein System hat, heißt es ja nicht, dass man die Medaille noch geschmissen kriegt. Du musst ja trotzdem nur ein gutes Bier machen.
Richtig.
Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Flo, wenn du dir diese Wettbewerbe mal alle anschaust, ich glaube, du hast einen ganz guten Überblick, was es so gibt. Wird es zu viel an Wettbewerben Oder sagst du, eine gewisse Diversität muss immer gegeben sein, deswegen glaubst du, ist in Ordnung?
Puh, bin ich gar nicht so der Experte dazu. Vermutlich würde ich sagen, jetzt reicht es so langsam. Genau, lieber damit machen, die es gibt und vielleicht das so schauen, okay, ich mache die DLG mit, einerseits um meine Qualität zertifiziert zu haben und dann gehe ich quasi von der
die Basis
Qualitätsbasisseite noch in die Kühe und mache dann auch ausgewählt, womit.
Ja. Und weil darum geht es ja, das eine sagt dir nur wirklich was über die Qualität im Sinne von, du hast das einwandfrei gebaut, gemacht, produziert. Das andere sagt er ja auch ein bisschen noch Kür. Du hast es noch besser gefunden, wie Eiskunstlauf. Das ist wie Eiskunstlauf. Die Kür qualifiziert dich, dass du im Schaulaufen oder dann in die Pflicht garantiert dir, dass du dann in die Kür darfst. Und wenn du die Kür schön machst, wo es nicht nur um den dreifachen Axel oder sonst was geht, sondern wo es auch darum geht, wie passt deine Performance zur Musik und wie begeistert ist das Publikum, dann
jetzt gewinnst du den Vergleich Gold. Gefunden.
Jetzt sind wir da.
Er ist richtig sportlich unterwegs.
Jetzt hat er den Vergleich gefunden. Jetzt,
nee, aber ja, genauso ist es. Also die DLG ist eine Pflicht, die durch Profis unter Laborbedingungen zeigt und vor allem auch konstant immer wieder. Weißt du? Das ist es ja auch, weil darum geht es ja bei Bier, konstante Qualität abliefern. Und nicht nur an einem Tag halt vielleicht Glück gehabt haben, weil man halt bei ein paar Judges gut durchgerutscht ist. Kehrt auch dazu, ja, kann man Pech haben, kann man Glück haben. Wir natürlich haben sicher auch oft einmal Glück gehabt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir da irgendwie weiterkommen oder so. Hundertprozentig. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt 317, 319, 320 Awards in den letzten 20 Jahren gewonnen bei diesen.
Dann ist das nicht nur Zufall.
Ja, das ist nicht nur Zufall, sondern das ist halt auch wieder diese Konstanz, ja, die das, sage ich mal, belegt. Aber ja, es geht ja auch darum, nicht nur zu sagen, ich kann etwas gut, sondern ich mache es auch schön. Ja, darum geht es nämlich auch, weil wir sind ein Genussmittel. Ja, wir sind jetzt nicht eine Sache, die ein Gebrauchsgegenstand ist, sondern wir sind Genussmittel und die Leute wollen nicht nur was einwandfrei gemacht haben, sondern sie wollen es auch charakteristisch haben, sie wollen auch was Besonderes haben. Und ich glaube zum Beispiel unser Vitus, der ist da wirklich schon auch ein herausragendes Beispiel dafür und deswegen ist er ja unser meist prämiertes Bier, dass der halt schon was Besonderes ist. Also
Definitiv. Ja. Thema Qualität, Wie stellt's ihr, du hast ja gesagt, man muss auch, wie in deinem Fall jetzt ein zertifizierter Prüfer ist, man muss das auch rezertifizieren. Wie läuft das genau ab? Also wer prüft die Prüfer sozusagen? Wie funktioniert da dieser Ablauf?
Also das sind natürlich einerseits die hausinternen Regeln, die wir uns dann selber aufstellen. Das ist einerseits Akkreditierung, das ist die deutsche Akkreditierungsstelle, die uns, ja, alle 18 Monate beziehungsweise alle 5 Jahre dann wirklich auf Herz und Nieren überprüft. Die geben uns Regeln vor, die wir natürlich einhalten müssen. Die Schulungen und Wiederholungen hat man vorhin schon angesprochen, also wöchentlich bis dann auch halbjährlich Abgleiche. Und ja, dann ist man schon sehr, sehr gut ausgelastet und beschäftigt.
Also, genau. Kann ich mir vorstellen, wenn sie, bleibt noch Zeit für andere Arbeit da? Oder ist das...
Ja, je nachdem, wenn du fragen würdest. Was du brauchst, außer Bier trinken?
Ja also, gut, aber das ist glaube ich ganz wichtig, oder?
Also, ja, voll.
Wenn du, es ist auch was, wenn du mal eine Zeit lang raus bist, also das glaube ich, das unterschätzen viele Leute, wenn ganz du nicht klar. regelmäßig sensorisch geschult wärst und dass du da dein Niveau auch schnell verlierst.
Ganz klar. Und deswegen, also bestes Beispiel bei mir, ich habe ja vor meinem Wechsel habe ich noch eine Sabbatical gemacht, ein halbes Jahr, und da war ich so ungefähr dann, ja, plus minus fast ein Jahr aus der praktischen Verkostung raus. Und das ist Wahnsinn, wie stark du abbaust. Und jetzt war ich der die Schulungen gemacht hat, der das organisiert hat, der die Prüfungen gemacht hat. Selbst wenn es mir so geht, dann geht es ja jedem anderen genauso.
Ja. Und man muss sich auch selber kennenlernen durch diese ganzen verschiedenen Schulungen oder durch die jeweiligen Tests. Ja.
Voll.
Also zum Beispiel, was eine meiner Klassikergeschichten ist, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, also Entschuldigung für denjenigen, der es jetzt zum zweiten Mal hört. Jetzt
kommt die Motorengeschichte.
Nein, nicht die, nicht? Sondern die, okay. Wo ich die Prüfung gemacht habe zum Sorica. Da geht es ja so, die Grundgeschmacksarten. Ne?
Ja.
Und da ist es ja so, du kriegst ja so klare Flüssigkeiten und da gibt es definierte Mengen. was ist bitter, was ist süß, was ist salzig,
Umami
und was ist neutral. Mhm. Ja. Also eins ist auch Wasser, also eins ist Nullprobe. Und das musst du richtig zuordnen. Und es ist so in dieser Prüfung, die musst du alle richtig haben, weil wenn du da eins falsch hast, ist die restliche Prüfung wurscht, dann bist du raus. Weil es, nach dem Grundprinzip, wenn du die Grundgeschmacksart nicht beherrschst, brauchst du das andere gar nicht machen. Ja. Bei den anderen Flavors war es ja so, da hast du, glaube ich, 8 von 10 oder so oder 7 von 10 oder so, da kannst du auch mal was vertauschen oder was falsch haben. Und da war es halt bei mir so, ja, ich habe alles gehabt, halt bis auf süß. Also da bin ich anscheinend irgendwie so, ja, bin halt ein süßer Kerl, was soll ich machen? Also ich bin halt, also, na. Aber nein, da bin ich halt einfach total unsensibel, was das betrifft, oder weniger sensibel als andere. Und für mich waren das zwei Nullproben. Und da habe ich gesagt, so, ja, alles oder nix, ne? Ja. Also da habe ich dann auch gesagt, okay, das ist das, das ist das. Und das war dann Gott sei Dank richtig, ja. Aber da war ich zum Beispiel, du musst dich halt selber kennen, dass du halt weißt, das ist halt eine Schwäche, oder da bist du halt irgendwie anders ausgeprägt, genetisch oder whatever, dass das halt einfach so ist, ja. Und das, deswegen muss man sich da einfach selber kennen, wie man dann halt auf den Bierstil reagiert, ja.
Voll. Ja, so extrem, ja, so oder die Ansprüche sind jetzt nicht mehr so extrem.
Ah, okay.
Also man kann mittlerweile schon auch mal einen falsch haben. Mhm. Und was die DLG zum Beispiel da macht, ist, dass die Schwellen auch angepasst werden. Also natürlich ist das Süßempfinden einer Person, die in den 80er Jahren gelebt hat, im Vergleich zu der gleichen Person, die jetzt lebt, ist ein anderes, weil du die Lebensmittel süßer sind und.
Das ist ja auch sicher kulturell Prozess. So, weil wenn sicher du mal anschaust, wie Lebensmittel zum Beispiel, mir hat einmal jemand so eine Limo aus Brasilien mitgebracht, ich habe instant Diabetes gekriegt.
Also, ist so, absolut.
Das war Wahnsinn. Also, und das ist dort halt eine normale Limo. Ja? Ja. Und ich habe mir gedacht, so, ja, kriege ich nicht runter.
Ja, ist so. Also schaust du Iron Brew an in Schottland zum Beispiel.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Na.
Kannst du mir geben, vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande.
Okay.
Da springst du aus dem Fenster, so süß ist das.
Echt, oder was?
Absolut.
Ja, das ist komplett anderes Empfinden und anders, wie soll ich sagen, andere Standards.
Genau, ist so. Und da passt, also da geht die Sensorik, wenn man es
also gleicht sich da das
Blase mitnehmen, wenn man das ganz übernehmen will, dann geht die schon auch mit und gleicht sich an und passt sich an. Das ist schon wichtig natürlich.
Alright.
Genau.
Ja, ich glaube,
wir haben es ganz gut abgedeckt.
Ja, glaube ich auch. Also, was war am Anfang noch nicht? Also genau, das da ist jetzt Australian Beer Award von 2013 übrigens. Das war die Spiegelau Trophy für Champion International Brewery. Das war das erste Mal, wo wir den bekommen haben. Ich glaube, wir haben schon in einer Episode mal den vom letzten Jahr gehabt, wo wir den wieder gewonnen haben. Und jetzt haben wir den gefunden, oder ich den gefunden von 2013, wo wir das erste Mal gewonnen haben. Es war noch nett, mit so einem kleinen Zapfhähnchen unten dran. Das ist ja ganz nett.
Ja, auf jeden Fall.
Und hoffentlich ist Konstanze das nächste Mal dabei und dann kriegen wir schon die neuen World Beer Cups, weil... Genau.
Sind schon unterwegs.
Ja, die kriegen wir in Berlin dann noch verliehen, da gibt es ja noch so europäische oder deutsche Dinge im Rahmen vom Deutschen Brauertag, genau. Weil das ist echt ein bisschen so, weißt du, gehst du dort auf die Bühne und dann kriegst du da so Schleifchen wie so bei einer Misswahl umgehängt. Ja, das ist schon ein bisschen demütigend. Also irgendwie habe ich dich ein bisschen deplatziert gefühlt, ne? Und dann musst du dich da zum Lächeln zwingen, so, ja, toll. Ja,
also. Also, warum du nicht im Badeanzug auf die Bühne musst,
dass das so kennt. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich bin nicht der einzige etwas, sagen wir mal, massivere Dude mit Bart dort, ja. Gibt es noch ein paar andere.
Das ist das Thema des Abends, oder?
Also ja, das ist ja, also wenn es eine Misswahl für übergewichtige Hipster mit Bieraffinität gibt, dann hast du den Nullpunkt gefunden. Das ist Ground Zero, ja.
Nur Goldmedaillen. Ja.
Nur wie die auf die Idee kommen, solche Stashes, ja, den Leuten da umzuhängen, in der Szene, das fand ich schon irgendwie, weiß ich nicht, also wir haben nicht... Die Grazie für sowas. Also zumindest ich, vielleicht andere, aber zumindest ich. Aber naja, gut. Den Award nehmen wir ja dann gleich wieder weg.
Richtig, ne?
Ja. Weil den kriegst du dann graviert, dann zugeschickt oder bei der europäischen Verleihung. Aber prinzipiell war das eine schöne Veranstaltung und mal wieder eine nette Erfahrung. Vor allem, weil wir unsere Freunde, das war so lustig, da stehst du da halt unten an, dass du auf die Bühne kommst für das Foto. Und genau vor uns haben dann unsere Kollegen und Freunde von Fatheads Brewing in Cleveland haben Bronze gewonnen, wir dann Silber mit dem Kristall und dann stehen wir da unten und haben uns halt gefreut, ja, also der Kobi von unserem Importeur war dabei und ich, dann stehen wir da mit denen dort an, dass wir auf die Bühne können und ja, voll geil und bla bla bla, ne? Und dann war halt die Bekanntgabe von der Weizenbock-Kategorie, ja, und wir stehen da unten und schauen da war halt so eine große Leinwand und schauen da so rauf und hin und her und dann halt Bronze und Silber und dann, ja, Gold, Vitus und ich so, ah, okay, ja, geil, ne, bin natürlich gefreut und von hinten springt mir der Matt Cole, das ist der Eigentümer von Fatheads an, so, yeah, you made it, dude, ja, und ich so, alles klar, okay, jetzt werden wir wahrscheinlich noch einen trinken gehen. Ja. also prinzipiell von der Stimmung und von dem allen war das sehr gut, nur ich habe halt eins gemerkt, das ist ab einem gewissen Alter, ne, also sind solche Veranstaltungen dann echt nur noch eingeschränkt zu empfehlen. Ja, also das ist so eines meiner Learnings wieder, also ab 40 ist halt sowas einfach echt hart. Ja, also,
was soll dann der Markus sagen?
Ja, also wie der das macht, ist mal eher Rätsel. Ja, das ist der ist halt einfach
die Pferdelunge der Braubranche.
Wahnsinn. Ja, also mir hat dann diese Dreitag-CVC und World Beer Cup, das hat man dann nach ein paar Tagen nachgehängt. Ja, also Das habe ich dann nicht mehr so im Kreuz gehabt, ja. Aber ich bin halt kein Superman.
Dafür bist du jetzt ein verheirateter Mann seit letzter Woche. Herzlichen Glückwunsch noch offiziell.
Danke.
Und ja, jetzt nimmst du die Stärke, ziehst jetzt aus deiner Ehe. Und,
ja, habe ich auch vorher schon aus meiner Beziehung. Aber
Eva, hast du es gehört? Gut. In diesem Sinne, Flo, vielen, vielen Dank.
Ja.
Danke für deine Zeit. Du wirst in der nächsten Staffel, wobei wir ja nicht mehr so sehr an Staffeln denken mittlerweile, aber
Sonderepisode.
Wirst du wieder gefeatured jetzt dann.
Genau. Eine Kleinigkeit hätten wir ja noch, beziehungsweise nicht wir, sondern der Florian für uns. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir wollen immer was verlosen jetzt in den Podcasts. Und ihr habt nämlich eine schöne Sache auf dem entwickelt. Und das könnt ihr jetzt hier gewinnen.
Stellen wir mal daher.
Also für die Sensorik Enthusiasten unter euch.
Genau, erklär uns das Ding.
Das Ding nennt sich Flavor Kit oder das TUM Flavor Kit. Das ist eine Reihe, eine Serie von Fehlaromen und Aromen, die man quasi mit einer Tropfflasche direkt in Bier tropfen und pipettieren kann. Kann man ja bis zu 10 Liter Bier verändern, verbessern oder auch verschlechtern. Und das ist vor allem, wir nehmen es halt zur Schulung her.
Ja.
Und das macht tatsächlich auch richtig Spaß, wenn man jetzt einfach nur zu Hause abends sitzt, vielleicht mit ein paar Kumpels.
Genau.
Und einfach drüber philosophiert, einfach ist so Flyer ist noch mit dabei, kann man sich ein bisschen reinlesen. Ja. Genau. Und wie zum Beispiel, Entschuldigung, Diacetyl zum Beispiel schmeckt oder riecht, besser gesagt. Und es ist ein richtig schönes Gimmick, eben auch für zu Hause, aber natürlich auch aus professioneller Sicht.
Cool. Genau. Also wer diesen TUM Flavor Kit für zu Hause zum, ja, sich selber schulen und zum On- und Off-Flavor erlernen gewinnen möchte, kommentiert einfach unter dem Video hier.
Genau.
Also auf Instagram. Zu gewinnen gibt es nur auf Instagram für die Podcast-Hörer. Also er geht auf unsere Instagram-Seite 1000 Jahre Bier, liked das Reel, liked und kommentiert darunter und folgt uns natürlich. Und dann kommt ihr in den Lostopf und der Anton schickt euch dann den Flavor Kit.
Richtig.
Zu.
Was muss man kommentieren?
Kommentiert's mit
Herzchen Dr. Taste.
Herzchen
Dr. Taste.
Kommentiert's. Nein, aber kommentiert,
was wollt ihr? Bitte nicht.
Na, genau. Also das.
Super gut.
So könnt ihr das gewinnen. Danke für deine Zeit.
Ja, und, sehr gerne. Gerne wieder.
Ja, schöne Episode. Bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns Ende Juni. Genau. Und vielleicht auch mit einer Bonus-Episode dazwischen drin. Who knows? Wer weiß?
Genau.
Und DW, das war's.
Jawohl, macht es gut. Bis bald. Verzeiht.
Ciao.
Ciao.